Der Gunther hat schon, ich wollte gerade sagen, angedroht, angekündigt, dass es heute weitergeht mit unserer Gemeindevision, mit unserer Gemeindezukunft. Und jetzt habe ich einen ganz gefährlichen Versuch vor. Wer weiß denn noch etwas von unseren Visionen, die Inhalte der vergangenen Sonntage, wo ich gepredigt habe? Mutige vor. Die Andrea. Danke, Andrea. Herzlich willkommen. Die Andrea, die war mit im Kirchenladen, wie ich über Heimat eine Umfrage gemacht habe, und sie war sehr engagiert mit dabei. Deswegen konnte sie sich an das Thema Heimat erinnern. Genau, wir wollen den Menschen eine Heimat bieten. Das war ein Punkt. Wachstum habe ich gehört, richtig? Wir sind eine wachsende Gemeinde, so heißt es im ersten Satz. Da habe ich über Wachstum, dann über Heimat gepredigt. Und dann Annahme, genau. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. So sieht das aus. Wir sind eine wachsende Gemeinde, die Menschen eine Heimat bietet. Mitglieder und Gäste fühlen sich bedingungslos geliebt und angenommen. Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, sein Handeln zu erkennen. Menschen wachsen im Glauben. Wie schon angekündigt, soll es heute um diesen letzten Satz gehen. Und ich möchte euch ein bisschen mit in die Schwierigkeiten eines Predigers mal entführen. Ich habe ja entschieden, eben den letzten Satz zu predigen. Vor 2 Wochen hat Markus einen Grundstein gelegt. Da ging es um Zachäus. Es brauchte zuerst eine Begegnung mit Jesus, den Wunsch, ihn zu sehen und zu erleben. Und dann hat sich etwas verändert. Da ist etwas entstanden aus dieser Beziehung heraus. Letzte Woche an Pfingsten wurde deutlich, dass Gottes Geist schon im Alten Testament die Ausgießung seines Geistes angekündigt wurde. Und heute geht es mit dieser letzten Teil der Vision weiter. Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, sein Handeln zu erkennen, Menschen wachsen im Glauben. Dann dachte ich mir, also predige ich darüber, dass Gottes Gegenwart im Leben der Menschen vorkommt, wie sich das Leben mit Gottes Geist anfühlt, wie die Auswirkungen des Geistes nach innen sind bei jedem Einzelnen, wie die Auswirkungen nach außen sind bei jedem Einzelnen und vieles mehr. Und habe mich dann gefragt, ja, wie lange soll so eine Predigt dauern? Und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht. Ich muss das ein bisschen unterteilen, denn zum einen gibt das ja unsere Vision her, sind ja 3 Sätze eigentlich oder 3 Aussagen im letzten Satz. Und zum anderen sind wir ja, wie der Gunther schon sagte, im Kirchenjahr, jetzt in der Zeit nach Trinitatis, nach Pfingsten, wo wir uns mit Gottes Geist ja ausführlicher beschäftigen dürfen. Heute geht es eben um das Thema, Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar. Und das ist eine Grundlagenpredigt. Eine Grundlagenpredigt auch für die, die jetzt kommen werden. Sie bereitet eigentlich das, was kommt, vor. In 2 Wochen, weil nächste Woche wird es ums Jahres, geht es ja Jahresfest, dann wird so mal die Frage Thema Gnade kommen. Da wird der Christhard Bittlingmeier vom ECJA predigen, Thema Gnade, und da bin ich schon mal sehr gespannt. Dann in 2 Wochen eben sein Handeln zu erkennen. Also wie sind die Auswirkungen von Gottes Geist in unserem Leben? Das war nicht ganz so leicht zu trennen mit der Predigt. Es wird auch heute ein paar Auswirkungen zu hören sein. Aber so richtig wollen wir uns mit den Auswirkungen dann nächste Woche beschäftigen und letztlich und dann zuletzt Menschen wachsen im Glauben. Das im Gegensatz dazu, da haben wir gesagt, wir sind eine wachsende Gemeinde. Also da geht's um uns oder ging's um uns als Gemeinde. Hier geht es darum, wie wir als Menschen, jeder Einzelne persönlich wächst. Also heute, Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar. Der Text, auf den wir da schauen müssen oder wollen, steht im Römer, Kapitel 8, Vers 1 bis 17. Und das ist ein relativ langer Text. Deshalb werde ich ihn bei den einzelnen Predigtpunkten vorlegen oder vorlesen. Und heute, Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar. Der erste Punkt, weil wir errettet sind. Und ich werde versuchen, den Text sehr langsam und andächtig zu lesen, weil das ist ein Römerbrieftext. Das ist eine neuere Übersetzung, aber es ist ein Römerbrieftext, der nicht ganz so leicht zu verstehen ist. Und ich möchte uns Mut machen, mal Kopf und Herz zu öffnen und zuzuhören, denn dieser Text ist voll. Es ist ein Paulustext. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Das Gesetz des Moses war dazu nicht imstande. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er ein Mensch von Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. So kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns von Gottes, vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch nicht fähig. Für alle, die gute Augen haben und mitlesen möchten, habe ich nochmal den gesamten Text hier. Ist recht klein, ich weiß, aber wir haben ihn ja gehört. Wie gesagt, Paulus schreibt hier, und das ist nicht so leicht, alles das zu verstehen, obwohl eben das schon eine neuere Übersetzung ist. Paulus, er will uns in diesem ersten Abschnitt dieses Kapitels deutlich machen, dass wir zuallererst Gott brauchen. Gott brauchen, um errettet zu werden. Es braucht eine Beziehung zwischen mir und Gott. Darauf ist Markus vor 2 Wochen eingegangen. Da hat ein Mensch, Zachäus, alles daran gesetzt, um Jesus zu sehen. Und aus dem Sehen wird ein Leben, wird ein Erleben und letztlich ein Erretten durch Jesus. Und da hat jemand ganz deutlich seine Gegenwart zu spüren bekommen. Zachäus ist da und er lernt Jesus kennen. Und wenn wir das mit unserem Text vergleichen, dann war Zachäus vorher ein Mensch, ein Mann, der im Fleisch lebte. Jemand, der im Fleisch lebt, ist ein Mensch, der die rettende Botschaft von Jesus nicht kennt und auch nicht angenommen hat. Ein Mensch, der nicht weiß, wohin er mit seiner Sünde, mit seiner Schuld soll. Ein Mensch, der sich im Vordergrund sieht, mit all seinen selbstsüchtigen Wünschen und Zielen. Ein Mensch, der einmal aufgrund seines Lebensstils ohne Gott verurteilt wird und dem Tod preisgegeben wird. Ein Mensch, der gegenüber Gott in Feindschaft lebt. Das sind zumindest die Dinge, die uns der Text hier beschreibt. Der Text stellt das Leben im Fleisch, das sündige Leben, dem Leben im Geist gegenüber. Und dieses im Fleisch Leben wird hier deutlich. Ja, wenn du Jesus nicht kennst, lebst du im Fleisch. Das ist eine komische Formulierung, aber sie sagt das alles aus. Und diese Dinge, die ich gerade genannt habe, die stehen dann über dem Leben eines Menschen, der Jesus nicht kennt. Aber weil genau das Gott nicht wollte, sandte er seinen Sohn zu uns. Um unserer Sünde willen. Ohne Jesus können wir unsere Schuld, mit unserer Schuld nirgends hin. Sie liegt auf einer Person und das bin ich selber. Aber weil Jesus durch die Tat am Kreuz die Sünde verdammte, haben wir die Möglichkeit, Gott zu erleben, ihn zu spüren. Und wir dürfen uns bewusst machen, dass wir dann errettet sind. Nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Allerdings ist die Gegenwart von Gottes Geist nicht das Ende unseres Kampfes gegen die Sünde, sondern vielmehr der Beginn, aber mit der Gewissheit, dass dieser Kampf, dass wir diesen Kampf gewinnen können. Und deshalb feiern wir ja auch Abendmahl, wo wir uns dessen bewusst machen, dass wir Gott all das abgeben können, was uns von ihm trennt. Dass wir immer wieder dieses, wie der Gunther sagte, diesen Sprung in unserer Schüssel oder in unserer Glocke reparieren lassen können. Das ist doch eine große, große, tolle Erfahrung, die wir jedes Mal machen dürfen. Und dieser Geist, sein Geist, der führt dazu, dass wir errettet werden. Und er führt uns nicht jetzt in eine neue Abhängigkeit, in eine neue Gesetzlichkeit, sondern dieser Geist befreit uns zu einem neuen Leben in der spürbaren Gegenwart Gottes. Und die Errettung durch Jesus macht es dann überhaupt erst möglich, eben, dass sein Geist in uns leben kann. Ja, er ist gekommen in diese Welt. Und er ist gegangen, damit der Tröster, der andere Tröster, sein Geist, auf diese Erde kommen kann. Und dadurch nimmt er auch Wohnung in uns. Dadurch ist Gottes Geist in uns. Stellt euch das mal vor. Wir sind nicht nur irgendwie Christen. Nein, er, Gott selbst, höchstpersönlich, ist in uns drin. Das ist doch eigentlich etwas Unfassbares. Und das sind die Gedanken, oder das sind diese Gedanken, sind die Grundlage dafür, dass wir Jesus spüren können und erleben können. Und das hat Zachäus eben auch erlebt. Aufgrund seiner Jesus-Begegnung wurde er gerettet. Und das veränderte bei ihm sein ganzes Leben. Mir ist zum Beispiel aufgefallen bei dieser Predigt von Markus, dass der Mann gesagt hat, er gibt ja nicht nur ein bisschen was zurück. Er hat angefangen zu sagen, ich gebe vierfach zurück von dem, was ich zu viel genommen habe. Also wenn man das mal hochrechnet auf die Menschen, die er beklaut hat, nehmen wir mal dieses Wort, dann ist diese Aussage von Zachäus eigentlich eine Bankrotterklärung. Der hat alles, was er hatte, letztlich wieder zurückgegeben. Aber nicht, weil er jetzt plötzlich Jesus sagt, oh, du musst jetzt. Nein, weil er es wollte, weil das ein Herzensanliegen von ihm war. Und das veränderte sein Leben. Sein geistlicher Zustand, der vor Gott tot war, der wurde verändert und ins Leben gerufen. Und der zweite Gedanke, Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, weil er in mir ist. Da die Verse 8 bis 13. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben. Auch wenn eure Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lässt, müsst ihr sterben. Doch wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Ein Satz, der mich da besonders angesprochen hat, war, wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschickt hat, den Geist empfangen. Wir haben ja schon gehört im ersten Teil, Christus ist in uns, wenn wir diese Errettung annehmen. Und dann wird unser Leben bestimmt von Gott und durch seinen Geist. Was das für Auswirkungen hat, Das ist natürlich eben das, was wir nächste Woche hören wollen. So ein kleiner, in zwei Wochen, kleiner Werbelink für die Predigt in zwei Wochen. Da geht es ganz konkret darum, was Jesus Christus in meinem Leben für Auswirkungen hat. Was der Heilige Geist in meinem Leben für Auswirkungen hat. Wie er die erfrischende Lebenskraft uns führt und leitet. Und in unserem Text hier wird manches eben auch schon deutlich. Es geht um den Geist. Selbst dann, wenn unser Körper dem Tod verfallen ist. Das merken wir ja alle immer wieder. Dass das alles noch innerhalb der Sünde und innerhalb unter dem Tod steht. Aber mit Gottes Geist haben wir das Beste auf uns und in uns, was wir haben können. Und wir sind nicht alleine. Er ist präsent. Und die Tatsache, dass Gottes Geist in meinem Leben wirkt, das prägt mein Leben. Und ihr Lieben, ich finde das so ein Grund zur Freude. Pfingsten ist ja eigentlich ein Freudenfest, weil wir wissen, er ist in uns. Und wenn wir ihn in uns haben, dann wird das unser Leben verändern, unser Leben prägen. Der dritte Gedanke, Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, weil ich sein Kind bin. Alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich finde das eigentlich mit auch das Schwerste überhaupt zu verstehen. Ich bin Kind Gottes, aber es ist auch das Schönste überhaupt, was ich mir vorstellen kann. Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Papa. Und wenn ich über meine Beziehung zu Gott und Gott als Papa nachdenke, denke ich auch ganz oft an meinen Opa. Da lag ich dann immer mal wieder auch auf seinem Schoß, dann hat er mich gestreichelt, dann war ich in seiner Nähe, in seiner Gegenwart. Das war für mich so ein Ausdruck der Vaterliebe. Und alle, die die Rettung von Jesus angenommen haben, die Gott in sich tragen, die dürfen sich das bewusst machen, dass wir ein Kind sind. Diese Beziehung mit dem dreieinen Gott führt mich in die Kindschaft. In Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aber aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in einer älteren Übersetzung oder näheren Übersetzung Elberfelder heißt es, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wir Menschen haben manchmal den Eindruck, dass wir ganz viel Anrecht haben auf verschiedenste Sachen. Auf eine Wohnung, auf ein Haus, auf ein tolles Auto, Familie, Gesundheit, einen vollen Geldbeutel und vieles mehr. Aber die Bibel sagt uns hier, dass wir ein Recht haben, nämlich, dass wir Kinder Gottes sind. Kind von Gott, das ist doch das Wichtigste überhaupt. Und machen wir uns das eigentlich bewusst, was das heißt, Kind von Gott zu sein. Wir dürfen zu Gott Vater sagen, ja sogar Papa. Denn das Wort Abba war im Aramäischen eine vertrauensvolle Anrede eines Kleinkindes an den Vater. Eigentlich noch gar kein richtiges Wort, sondern das waren vielleicht so die ersten Laute, die ein Kind über die Lippen kriegt, wenn es den Papa anguckt. Aber so nah ist Gott mit uns. Und das habe ich mich gefreut, wie meine Kinder das erste Mal nicht Abba gesagt haben, sondern Papa. Das war schon toll. Und so dürfen wir mit Gott sprechen. Papa, lieber Papa im Himmel. Ich weiß, das klingt manchmal von uns fremd. Und wenn ich Leute höre, die Gebete anfangen mit lieber Papa, das ist für mich eigentlich immer noch komisch in mir und in meinem Hören. Aber es ist eigentlich die Realität. So dürfen wir ihn nennen. Wir sind Kinder von Gott. So nah ist er uns. Und die Tatsache, dass mein Papa auch König und Herr ist und der Schöpfer dieser Welt, der Vater von Jesus Christus, das ist doch etwas, das macht was in mir. Und ihn haben wir in uns. Wir haben das Recht, Kind von Gott zu sein. Und alles andere, was wir ja dann auch bekommen, wie Haus, Familie, Geldbeutel und so weiter, das ist unverdiente Gnade von Gott. Das ist ein Teil seines Segens, den wir bekommen, weil der Vater uns so sehr liebt. Und so dürfen wir zu dem mächtigen, großen, erhabenen Gott und König sagen, aber, weil wir ihn kennen, weil wir durch Jesus begnadigt wurden, weil er in uns wohnt und weil wir sein Kind sind. Und Gottes Gegenwart ist deutlich spürbar, weil ich sein Erbe bin. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leben. Dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ja, wir sehen jetzt hier die Konsequenzen der Kindschaft. Nämlich ein Kind von Gott wird auch Erbe sein. Wir sind eingesetzt als Erben Gottes. Es ist so gewollt, es ist sein Plan. Und durch Jesus ist das Los auf uns gefallen. Diese Entscheidung, dass wir sein Reich, dass wir das erben werden, ist von Gott höchstpersönlich. Und was werden wir denn erben? Mit einem kurzen Wort könnten wir sagen, alles. Wir gehen auf ein Leben bei Gott zu. Wir werden den Himmel erben. Das himmlische Jerusalem, wie es uns in den schönsten Farben und mit den schönsten Materialien beschrieben wird. Goldene Straßen, Perlentore. Gott wird bei uns sein. Es wird uns gut gehen. In Offenbarung 21, wir werden keine Schmerzen, kein Neid, keine bösen Gedanken haben. Und Gott, er mitten unter uns. Gott wird bei uns sein. Es wird uns gut gehen. Dann sind wir nicht mehr verfallen, dann sind wir nicht mehr diesem sündigen Körper verfallen, sondern wir kriegen einen neuen Geist. Wir kriegen eine neue Glocke. Wir werden zu einer neuen Glocke, nicht nur geflickt. Ist das nicht gewaltig? Dazu eine niedliche Geschichte. Ein reicher Mann wurde mitgeteilt, dass er nur noch wenige Tage zu leben hatte. Seine größte Sorge war nicht das Sterben, sondern der Reichtum, den er zurücklassen sollte. Er sagte seine Sorge Gott und dieser gestattete ihm, einen Koffer mitzunehmen. Der Mann war glücklich und richtete einen Koffer mit Goldbarren. Kurze Zeit später starb er und stand vor der Himmelstür. Petrus schaute heraus und sagte, herzlich willkommen, aber mit dem Koffer dürfen Sie hier nicht herein, den dürfen Sie nicht mitnehmen. Daraufhin erwiderte der Mann, doch, ich habe eine Sondergenehmigung von Gott höchstpersönlich. Petrus, noch immer am Überlegen, er bat den Mann, den Koffer zu öffnen. Als Petrus den Inhalt sah, schaute er den Mann ungläubig an und sagte, Straßenpflaster. Sie haben Straßenpflaster mitgenommen. Ja, so ist das manchmal. Der Mann hatte Pech. Der Himmel ist uns in den schönsten Farben beschrieben. Die besten Materialien. Und das werden wir erben. Ja, Christ werden heißt nicht arm werden, sondern wir werden Teilhaber am Reichtum Gottes. Der Heilige Geist, von dem hier in vielen Texten die Rede ist, wird uns im Epheserbrief als eine Anzahlung beschrieben. Wir haben ja schon durch Gottes Geist einen Teil dieses Reichtums in uns. Und durch seinen Geist sind wir sogar versiegelt worden. Ja, mit der Bekehrung haben wir diesen Geist bekommen. Er macht uns unser Leben hier auf der Erde schon jetzt reich. Er erfüllt mich. Er macht mir immer wieder die Liebe Christi deutlich. Er erinnert uns daran, was Jesus gesagt hat, führt uns, leitet uns. Und er ist das Unterpfand, eine Art Anzahlung für das Ganze, das, was noch kommen wird. Ich habe das mal schon mal beschrieben mit unserer Situation an Weihnachten. Wenn bei uns an Weihnachten die Tür zum Wohnzimmer verschlossen wurde und dann war dahinter der Weihnachtsbaum, die schönen Geschenke und alles, was dazugehört. Und eines Weihnachten hat mal meine Mutter vergessen, hinten das Schlüsselloch zuzukleben. Und dann haben wir als Kinder halt da durchgeguckt und haben gemerkt, die Kugel, das Geschenk könnte sein, groß, klein, welche Farbe und vieles mehr. Wir haben schon so einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf das, was noch kommt. Ja, und ihr Lieben, der Weihnachtsabend, wo die Türen geöffnet wurden, wo wir vor diesem tollen Baum standen, der uns meistens nicht interessierte, wenn ich ehrlich bin, sondern das, was unterm Baum war, diese Geschenke, die wir bekommen haben, wenn das geöffnet wurde, das war einfach toll. Der Schlüsselloch, diese Schlüssellochoptik haben wir jetzt durch Gottes Geist. Aber wenn ich ehrlich bin, gibt es so viele Momente in meinem Leben, wo ich schon dieses Schlüsselloch erleben konnte. Wo ich gemerkt habe, die Gemeinschaft mit Christen hat mich berührt. Lieder haben mich berührt. Predigten haben mich angesprochen. Und vieles mehr. Und das war nur die Schlüssellochoptik. Wenn ich mir vorstelle, wie es dann einmal sein wird, wenn ich bei ihm bin, dann ist das doch gewaltig. Der Heilige Geist, eine Anzahlung dessen, und er versichert uns, dass wir als Erbe das bekommen. Ja, Gott hat uns erlöst. Er hat uns als seine Erben eingesetzt. Welch ein großes Geschenk. Jesus, er hat für uns alles gegeben. Und lasst uns neu dafür danken. Lasst uns ihn loben und preisen. Denn Gottes Gegenwart ist so spürbar oder wird so spürbar durch uns. Weil ich errettet bin. Weil er in mir ist. Weil ich sein Kind bin. Ja, weil ich sein Erbe bin. Und weil ich das alles weiß, ist er in mir und ist das spürbar. Und das alles bin ich durch Gottes Geist. Amen.